Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich glaube, dass wir vor zahlreichen Herausforderungen stehen. Aber das Wichtigste für Serbien sind gute Beziehungen zu den Nachbarländern und dass unser europäischer Weg weitergeht.
Ja, das war der serbische Staatspräsident Aleksandar Vučić gestern Abend kurz nach den ersten Hochrechnungen. Es gab ja Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Serbien. Das offizielle Ergebnis dieser Wahlen, das wird zwar erst heute Abend verkündet, aber der Sieg Vučićs, der um die 60% wohl der Stimmen auf sich vereinen konnte, der ist sicher. Vučić wird also ziemlich sicher auch die nächsten 5 Jahre das Land regieren. Und wir haben es gehört, er möchte gute Beziehungen zu den Nachbarländern pflegen. Gute Beziehungen auch zu Russland, gegen das er ja keine Sanktionen verhängen wollte. Das fragen wir unter anderem in dieser Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke, herzlich willkommen. Ja, Serbien hat gewählt und Aleksandar Vučić und seine rechtskonservative Regierungspartei SNS, die haben diese Wahlen gewonnen. Zwar verliert die Regierungspartei die absolute Mehrheit, mit über 40% der Stimmen ist sie aber trotzdem durchaus die stärkste Kraft und zwar weit vor dem Oppositionsbündnis Vereint für den Sieg Serbiens zum Beispiel, das nach bisheriger Auswertung nur um die 13% der Stimmen auf sich vereinen konnte. Unser Korrespondent Srđan Govedarica hat die Wahlen vor Ort begleitet und er sagt, dieses Ergebnis war mehr oder weniger zu erwarten.
Ja, es ist jetzt keine große Überraschung, dass Aleksandar Vučić und seine Fortschrittspartei SNS als Wahlsieger aus dieser Wahl hervorgegangen sind, also auf der Ebene der Präsidentschaftswahlen und der Parlamentswahlen. Aleksandar Vučić hat ja diese vorgezogene Parlamentswahl ja auch, sagen hier viele Kritiker, ja auch deshalb stattfinden lassen, um seine Position, seine Macht dauerhaft zu festigen. Und das scheint nach diesem Wahlergebnis gelungen zu sein.
Diese Parlamentswahlen, die wurden ja auch vorgezogen, weil viele Oppositionsparteien vor 2 Jahren, also bei den letzten Wahlen, diese boykottiert hatten, weil sie gesagt haben, die Bedingungen für faire und freie Wahlen, die sind nicht gewährleistet. Was sagt denn die Opposition heute zu den Wahlen? Sie hat sich ja jetzt beteiligt.
Ja, das ist richtig, denn das Parlament nach der letzten Wahl war ja dann praktisch ohne Opposition. Das sagen auch hier Kritiker, war dann selbst Aleksandar Vučić möglicherweise etwas zu viel, weil es ein etwas unangenehmes Signal nach außen ausgesendet hat. Also sinngemäß, es gibt im Parlament kaum Pluralismus. Die Opposition hat sich entschieden, dieses Mal teilzunehmen. Die Opposition hat sich auch in Blöcken zusammengetan. Es ist nicht gelungen, einen ganz großen Block zu gründen, so ähnlich wie es in Ungarn der Fall war, sondern es waren mehrere. Und die Opposition bleibt dabei. Diese Wahlen in Serbien sind vielleicht frei, sagt die Opposition immer wieder, in dem Sinne, dass den Serbinnen und Serben in der Wahlkabine niemand die Hand führt, aber nicht fair. Sie machen darauf aufmerksam, dass Aleksandar Vučić und seine Fortschrittspartei eine massive mediale Übermacht haben, Institutionen auch zu Wahlkampfzwecken missbrauchen würden, Druck auf Wähler, gekaufte Stimmen und Ähnliches. Aber die Opposition sagt, naja, wenn wir an Wahlen nicht teilnehmen, dann haben wir ja gar keine Chance. Das ist unser einziges demokratisches Mittel, hier etwas zu ändern.
Auf die Medienlandschaft kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich würde aber ganz gerne noch ein Thema aufgreifen, das ja vor allen Dingen im europäischen Ausland zuletzt im Zusammenhang mit Serbien und im Vorfeld der Wahlen diskutiert wurde, nämlich die zurückhaltende Haltung des Landes gegenüber Russland. Serbien hat sich ja geweigert, Sanktionen gegenüber Russland mitzutragen. Das hat auch für viel Kritik gesorgt. Inwieweit war das im Inland ein Thema bei den Wahlen?
Ja, tatsächlich hat Serbien sowas wie ein Spagat da hingelegt, also die serbische Staatsführung. Es hat erstmal überhaupt sehr lange gedauert, bis es überhaupt eine Reaktion gab auf den Ukraine-Krieg. Dann hat Serbien gesagt, wir unterstützen die territoriale Integrität der Ukraine, aber da kam keine explizite Verurteilung Russlands. Serbien hat dann eine UNO-Resolution unterstützt, die Russland verurteilt, sich aber nicht an Sanktionen beteiligt als EU-Beitrittskandidat. Also da merkt man diesen Schlingerkurs, der hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass, wenn man hier Meinungsumfragen sich anschaut, Pi mal Daumen, 2 Drittel der Befragten in Serbien Wladimir Putin und Russland sehr unterstützen. Und es liegt auf der Hand, dass jetzt kurz vor der Wahl sich keine politische Kraft hier gegen diese Stimmung stellen wollte. Dieses Thema war tatsächlich irgendwie auch ein beherrschendes Thema im Wahlkampf. Man muss aber jetzt sagen, dass nicht die ganze Zeit darüber gesprochen wurde. Aber die Wahlkampfstrategen von Präsident Alexander Vučić hat das inspiriert zu dem Claim, der wurde dann auch tatsächlich auch geändert, Frieden und Stabilität. Interessanterweise wortgleich wie in der Kampagne von Viktor Orban in Ungarn. Also Alexander Vučić transportierte die Botschaft, ich bin sozusagen der stabile Anker in unsteten Zeiten. Und Analysten sagen, das hat tatsächlich der Opposition es verunmöglicht, eigene Themen zu setzen, eigene Themen auch aufs Tapet zu bringen, die der Regierung unangenehm sind.
Der stabile Anker in unsteten Zeiten. Ja, in Kriegszeiten entscheidet man sich also eher für Altbewährtes. Einschätzungen von unserem Korrespondenten Srdjan Govedarica waren das, die wir gleich auch nochmal vertiefen. Die Frage ist an dieser Stelle aber erstmal, woher kommt eigentlich diese Russlandnähe im Land? Liegt das nur an dem günstigen Gas, an den wirtschaftlichen Verbindungen oder spielt die Vergangenheit hier nicht vielleicht eine fast wichtigere Rolle? Russland stand ja während der NATO-Bombardements vor 23 Jahren fest an der Seite Serbiens und tut das auch in der Kosovo-Frage bis heute noch, was viele im Land begrüßen. Franziska Cindale und Ilija Čuku haben sich umgehört im Land.
Vor der russischen Botschaft in Belgrad. Eine Menschentraube hat sich vor dem Zaun versammelt. Sie schwingen serbische und russische Fahnen und halten Plakate mit orthodoxen Heiligen hoch. Einige Männer tragen das Z auf der Brust oder dem Arm, das Symbol für Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Serben, Russen, Brüder für immer, rufen sie. Serben, Russland, Belarus. Und Fuck, Fuck NATO-Pakt. Der Mann, der die Demonstranten anführt, trägt kurzgeschorene Haare, weiße Adidas-Turnschuhe und Lederjacke. Damjan Knežević, 33, ein ehemaliger Basketballspieler, der eine ultrarechte serbische Organisation namens Volkspatrouillen gegründet hat. Sie sind gegen die Überfremdung durch Einwanderung, die Corona-Impfung und den EU-Beitritt. Russland ist in ihren Augen kein Aggressor, sondern die NATO, die Serbien vor 23 Jahren bombardiert hat. Um 19 Uhr parkt Damjan einen alten Fiat Panda an den Straßenrand. Er lehnt eine Leiter an und steigt auf die Holzpalette am Dach.
Ich werde mich nicht bei euch bedanken, dass ihr heute Abend gekommen seid. Es ist unsere Verpflichtung. Wir sind heute hier versammelt, um jenen Menschen zu danken, die in den 90er Jahren unser Land beschützt haben, die meiner Generation eine durchschnittliche Kindheit ermöglichten. Brüder und Väter, wir danken euch.
Werktags seilt sich Knežević von Belgrads Hochhäusern ab und putzt die Glasfassaden. Er arbeitet als Industriekletterer. An einem Schreibtisch zu arbeiten, das sei nicht so sein Ding, lacht er. In der Vergangenheit wäre er am liebsten als Rettungshelfer im Donbass im Einsatz gewesen, auf Seite der prorussischen Separatisten.
2014 wollte ich in die Ukraine gehen, in den Donbass. Ich wollte als Rettungshelfer dorthin, aber natürlich wären Menschen wie ich auch am Schlachtfeld gewesen. Doch Serbien hat ein Gesetz verabschiedet, das Freiwillige, die sich einer Fremdenlegion in einem Krieg anschließen, strafrechtlich verfolgt. Viele meiner Freunde gingen in den Donbass. Als sie zurückkehrten, hatte das Konsequenzen für sie.
Serbien, ein Balkanland mit rund 7 Millionen Einwohnern, ist seit 2012 EU-Beitrittskandidat. Doch obwohl die EU den mit Abstand wichtigsten Handels- und Investitionspartner Serbiens stellt, ist ein Großteil der Bevölkerung pro-russisch eingestellt. Laut einer aktuellen Umfrage des Thinktanks European Council on Foreign Relations bezeichnet die Mehrheit der Bevölkerung Russland als wichtigsten Alliierten, der die Werte und Interessen Serbiens vertrete. Die EU steht hinter China und der Türkei mit nur 11% auf Platz 4. Regierungsnahe Boulevardmedien verherrlichen Putin und kritisieren die USA. Serbien gehört zu den letzten Ländern in Europa, die keine Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Wenn es nach Damjan geht, soll das auch so bleiben.
Wir haben es bereits am 4. März angekündigt. Wenn Vučić Sanktionen verhängt, dann zünden wir Belgrad an. Wir wollen nicht, dass das passiert. Wir werden es niemals zulassen. Niemand, der Vučić wählt, will das. Jene, die Sanktionen wollen, sind ein statistischer Fehler. Die Unterstützer des Zelensky-Regimes bekommen nicht einmal 100 Teilnehmer für ihre Proteste zusammen.
Damjan war 10 Jahre alt, als die NATO Serbien bombardierte. Eine Reaktion auf die an Kosovo-Albanern verübten Massaker. Die 2008 proklamierte Unabhängigkeit des Kosovo hat Serbien nie anerkannt. Russland, eine Vetomacht im UN-Sicherheitsrat, blockiert die Staatswerdung des kleinen Landes. Das ist eine Erklärung, warum Moskau in Belgrad Sympathien genießt. Die zweite Erklärung sind die NATO-Bombardements von 1999, die vor 23 Jahren den Krieg im Kosovo beendeten und in die Unabhängigkeit des mehrheitlich von Albanern bewohnten kleinen Landes mündeten.
Ich und meine Generation wissen, was uns die NATO angetan hat. Dieses ganze System, das von der Europäischen Union und den USA geschaffen wurde, hat dazu beigetragen, dass junge Menschen in Serbien sie heute als Feinde betrachten.
In Gadilica, 300 Kilometer südlich von Belgrad, spannt sich eine Eisenbahnbrücke über einen Fluss. Wladimir, 72, kann von seinem kleinen Garten dorthin blicken. Er sitzt auf einer Bank. Ein Mann mit Halbglatze, Jogginghose und Hauspantoffeln. Vor ihm ein Glas selbstgebrannter Rakia, Serbiens berühmter Obstbrand.
Ich bin 1950 geboren. Heute bin ich im Ruhestand und betreibe Landwirtschaft. Ich baue Obst an. Dort oben im Dorf habe ich mehrere Obstgärten. Äpfel, Birnen, Pflaumen. Ich brenne ein bisschen Raki. Ich habe immer etwas zu tun. Ich habe auch mehrere Haselnussbäume. Ich ernte die Früchte, ich besprühe die Bäume. Das ist, was ich mache.
Ein Tag vor 23 Jahren hat Wladimirs Leben für immer verändert. Am Vormittag des 12. April 1999 schlugen NATO-Raketen in die Brücke ein. Laut Human Rights Watch kamen 20 Menschen ums Leben. Die genaue Anzahl der Opfer ist bis heute umstritten. Wladimirs Haus wurde komplett zerstört.
An jenem Tag gab es keinen Bombenalarm und deswegen sagten wir, lass uns zum Dorf an der Brücke runtergehen. In dem Moment, als der Zug bombardiert wurde, war ich hier in meinem Haus, im Erdgeschoss. Zuerst war da diese vollkommene Stille, wie ein Vakuum. Dann kam die Explosion, die Türen und die Fenster, alles wurde zerstört.
Heute hat Wladimir sein Haus wieder aufgebaut. Der gelernte Elektrotechniker hat jahrelang auf dem Bau in Westeuropa gearbeitet. Mit dem Geld aus der Schweiz hat er sich einen Opel Corsa gekauft. Aus Österreich bezieht er eine monatliche Rente von 70 Euro. Wie so viele Rentner in Serbien kommt er nur schwer über die Runden. Anders als Damjan in Belgrad hat sich Wladimir nicht zum glühenden Putin-Fan entwickelt, aber er stellt eine Frage, die viele Serben umtreibt.
Das mag ja alles seine Berechtigung gehabt haben, aber es war nicht in Ordnung, dass unschuldige Menschen gestorben sind. Wenn sie eine militärische Einrichtung bombardiert hätten oder irgendetwas anderes, zum Beispiel die Armee, aber sie wussten, dass sie im Zug Zivilisten treffen.
Die Frage, warum der Westen 1999 im Kosovo intervenierte, stellen in Serbien nur wenige. Die Aufarbeitung der serbischen Kriegsverbrechen gehört zu den größten politischen Herausforderungen für Präsident Vučić auf dem Weg in die EU. Folgt man der Bahnstrecke weiter südlich, wird die Landschaft gebirgiger. Bald ragen die weißen Minarette von Moscheen in den Himmel. Hier im Preševo-Tal, am Dreiländereck zwischen Kosovo, Serbien und Nordmazedonien, lebt die albanische Minderheit des Landes. In einem Café gegenüber der Moschee sitzt Schacha, 28 eine Studentin, die ihren Master an einer türkischen Universität absolviert. Nach Belgrad zu gehen, war für sie keine Option.
Viele Menschen ziehen nach Europa. Sie müssen studieren, sich irgendwo niederlassen, ihre Familien ernähren und ihre Karrieren fortsetzen. Es gibt hier viele kluge Studenten, die große Ambitionen haben. Warum sollten sie ihre Zeit an einem Ort verschwenden, an dem sie nicht einmal willkommen oder gewollt sind?
Schacha fühlt sich bis heute nicht zu Hause in Serbien. Vucic sei nicht ihr Präsident, sagt sie.
Wenn man junge Leute in Preševo fragt, ob sie Teil des Kosovo sein wollen, dann würden sie definitiv Ja sagen. Wir fühlen uns dem Kosovo verbunden. Wir fahren dorthin zum Einkaufen und für unsere Ausbildung. Wir haben Familie dort. Uns verbindet etwas mit unseren albanischen Landsleuten im Kosovo.
Im zweiten Stock des Rathauses, direkt im Zentrum, arbeitet Adita Zinoni, die Bürgermeisterin von Preševo. In der Vitrine ihres Büros steht eine kleine US-amerikanische Flagge. An der Wand eine gerahmte Urkunde eines Senators aus den Vereinigten Staaten.
Wir haben viele Probleme. Neben sozioökonomischen Schwierigkeiten erleben wir Diskriminierung durch die autoritäre Regierung in Belgrad. Wir werden nicht in die staatlichen Institutionen integriert. All diese Probleme, das leise Verschwinden, die massive Migration, das Nicht-Akzeptieren unserer Diplome, das Verbot unserer nationalen Symbole und Flagge, die Einschränkung des Schulmaterials, all das zwingt unsere Jugend dazu, nach Europa zu migrieren.
Für die pro-russischen Proteste, die Damjan in Belgrad organisiert, zeigt Zinoni keinerlei Verständnis.
Der Krieg in der Ukraine hat klargemacht, Serbien muss sich jetzt ganz klar positionieren, ob es pro-europäisch oder pro-russisch sein möchte. Es ist der letzte Moment für Serbien, um zu entscheiden, auf welcher Seite man stehen will.
Sonntagmorgen. Gottesdienst in der Kathedrale von Niš, eine der größten orthodoxen Kirchen Serbiens. Priester Dalibor, 35, langer Bart, schwarze Kutte, führt durch den Garten und in das Gemeindezentrum. Der junge Mann strahlt Ruhe aus, spricht mit sanfter Stimme.
Nach dem Ende des Kommunismus kehrten viele Menschen auf dem Balkan in die Kirche zurück. Das hatte auch mit dem aufkeimenden Nationalismus zu tun. Serben gingen in die orthodoxe Kirche, Kroaten in die katholische und Albaner in die Moschee. Da ging es mehr um ethnische Fragen als um den Glauben selbst.
Über Politik will der Priester nicht sprechen, aber seine Botschaft ist klar.
Auf dem Balkan glauben viele Menschen, dass ein einziger Politiker oder Politik im Allgemeinen alles verändern kann. Das ist nicht so. Wir müssen uns verändern. Unsere Beziehungen zueinander, zu den Nachbarstaaten, zu ihren Kulturen, der Natur. Nur so können wir besser werden. Wenn du die Welt verändern willst, dann musst du dich verändern.
Auch hier die Mahnung, also gute Beziehungen zu den Nachbarländern zu pflegen. Und an dieser Stelle setze ich jetzt das Gespräch mit unserem Korrespondenten Srđan Govedarica fort, weil sich ja schon die Frage stellt, wie die Strategie von Aleksandar Vučić und seiner Fortschrittspartei in Zukunft aussehen wird. Also diese Positionierung des Landes zwischen Russland, dem Kosovo und der EU, die ist ja doch mehr als widersprüchlich gewesen. Wird Vučić nach der Wahl hier anders Stellung beziehen müssen als bisher?
Ja, das ist jetzt die große Frage, die sich auch hier alle in Serbien stellen. Es ist schwer vorstellbar, dass man sich auf lange Zeit jetzt so strecken kann, wie Serbien das im Moment tut. Es gibt kaum jemanden, der glaubt, dass jetzt sozusagen unmittelbar nach der Wahl jetzt eine ganz andere Politik eingeschlagen wird, also zum Beispiel im Sinne einer deutlichen Verurteilung Russlands oder der sofortige Einstieg in die Sanktionen. Es ist aber durchaus möglich, dass sich in den kommenden Monaten Aleksandar Vučić positionieren könnte. Allerdings muss man sagen, dass dieser sagen wir mal, Schlingerkurs zwischen Ost und West aus Sicht Serbiens oder aus Sicht von Alexander Vučić seit Jahren eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich sehe jetzt gerade noch keinen nachvollziehbaren Grund, warum Alexander Vučić das ändern sollte.
Naja, es laufen ja die Beitrittsverhandlungen mit der EU. Das könnte ja ein Grund sein. Wirtschaftlich ist das Land ja auch schon jetzt durchaus stark an die EU gebunden, kann man sagen. Also Deutschland ist der wichtigste Investor, also auch deutlich vor Russland und China zum Beispiel. Welche Bedeutung hat denn das, also auch dieses engere Anbinden an die EU, auch für eine junge Generation?
Ja, eine recht große Bedeutung, würde ich sagen. Präsident Alexander Vučić hat ja gestern gesagt, dass einer seiner wichtigsten Ziele ist, dass Serbien seinen europäischen Weg weiter fortsetzt. Also das ist offizielles, erklärtes Ziel Serbiens. Auch eine Mehrheit der Serbinnen und Serben, je nach Umfrage eine knappe Mehrheit, ist für einen EU-Beitritt. Es gibt Menschen, mit denen hier in Belgrad zum Beispiel, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, dass es praktisch unsere einzige Chance Serbien sei sonst in so einer Art Wachkoma, wenn es nicht Reformen umsetzt, die Europäische Union verlangt. Das Problem ist halt ein bisschen, dass die EU auf dem gesamten Westbalkan ein wenig an Glaubwürdigkeit auch verloren hat. Beispiel Nordmazedonien, das ja seinen Staatsnamen geändert hat auf Druck der EU mit dem Versprechen, dass dann Beitrittsverhandlungen weitergehen oder beziehungsweise überhaupt erst beginnen, und das ist dann nicht geschehen. Also wenn man hier mit Leuten spricht, dann glauben die wenigsten tatsächlich an einen EU-Beitritt Serbiens. Aber das heißt nicht, dass Serbien als, sagen wir mal, Gesellschaft nicht doch Richtung Westen orientiert ist. Es gibt zwar diese emotionale Bindung nach Russland, aber wenn man sich so im Alltag umschaut, also kaum jemand fährt hier Lada, die Menschen wandern massenweise aus Serbien aus, aber eben nicht nach Russland, sondern in den Westen, und die Menschen fühlen sich auch tatsächlich auf jeden Fall als ein Teil Europas.
Eine Voraussetzung für einen Beitritt in die Europäische Union wäre sicherlich, dass die Gewaltenteilung etwas anders funktionieren müsste als bisher und dass vor allen Dingen die Rolle der Presse unabhängiger ist als im Vorfeld dieser Wahlen. Da ist ja offensichtlich die Berichterstattung, zumindest laut Beobachter, die hat sich um ca. 85% um den Amtsinhaber gedreht. Das heißt, die Oppositionsparteien, die sich da zum Teil zusammengeschlossen hatten, um gemeinsam gegen diese rechtskonservative Fortschrittspartei zu kämpfen, die waren kaum sichtbar. Und man könnte ja annehmen, dass die Kontrolle der Medien da doch etwas ist, was in Richtung Demokratiedefizit geht. Und das ist ja durchaus problematisch, auch auf einem Weg in die EU, oder?
Ja, das ist ein Problem, und das ist auch eine vielfach formulierte Kritik an der serbischen Staatsführung, dass das sozusagen Institutionen, wichtige demokratische Institutionen sozusagen verschwimmen. Alexander Vučić ist bekannt dafür, er ist zwar Staatspräsident, das ist aber auch hier in Serbien ein eher repräsentatives Amt, trotzdem sozusagen in so ein Mikromanagement zu verfallen. Also im Scherz sagen hier viele in Serbien, oder halb im Scherz, er ist Staatspräsident, Ministerpräsident, wenn es sein muss Bürgermeister oder Chef eines öffentlichen Unternehmens, je nachdem wie das passt. Das ist ein Problem, und wenn man dann sich auch noch die Medienlandschaft anschaut, die ja tatsächlich eher weniger diese Funktion erfüllt, die man so idealtypisch von Medien hat, sozusagen den Mächtigen auf die Finger zu schauen und auf Missstände hinzuweisen, die den Mächtigen vielleicht nicht passen. Das ist hier, sagen auch ganz viele Analysten, eben nicht so. Es gibt ganz viele Medien, die im Prinzip nur dazu da sind oder das Gefühl entsteht, der Regierung nach dem Mund zu reden und entsprechende Botschaften auch zu setzen. Es gibt natürlich aber auch einige unabhängige Medien, die tatsächlich auch die Regierung kritisieren. Aber im Großen und Ganzen ist es in Serbien wahnsinnig schwer, in der Öffentlichkeit gegen Alexander Vučić und seine Fortschrittspartei SNS irgendwie zu bestehen.
Interessant ist ja auch die Gemengelage in der Hauptstadt Belgrad. Da ist das Ergebnis sehr knapp zwischen Oppositionsparteien und der Fortschrittspartei. Das heißt, es ist die einzige Stadt oder die einzige Gegend im Land, wo die Opposition überhaupt eine Chance hatte. Was ist denn das für ein Stadt-Land-Gefälle dort im Land?
Ja, das ist etwas, was wir in der gesamten Region beobachten. Es gibt etwas Ähnliches in Ungarn, auch in Kroatien oder auch in Bosnien und Herzegowina haben Hauptstädte, um es so auszudrücken, eher progressive Bürgermeister gegen den Trend auf nationaler Ebene. Das war in Belgrad bislang nicht so. Es wurde auch immer die Frage gestellt, warum ist das in Belgrad nicht möglich. Es hängt damit zusammen, dass natürlich in urbanen Gegenden, und Belgrad ist in Serbien das absolut wichtigste Zentrum kulturell, intellektuell und in allen anderen Bereichen, es sich viel mehr Menschen finden, die sich zum Beispiel von Umweltthemen, von möglicherweise auch linkeren Gedanken angesprochen fühlen. Und das hat sich hier tatsächlich in Belgrad gezeigt. Hier gab es auch eine sehr starke Umweltbewegung, die zu Protesten geführt hat und sich jetzt auch tatsächlich an der Wahlurne auch manifestiert hat.
Unser Korrespondent Srđan Govedarica war das zu den gestrigen Wahlen in Serbien. Und das war's für heute. Morgen geht's im Weltzeit-Podcast dann um die Klima- bzw. Anti-Klimapolitik Australiens. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.